Ja, hallo, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute mal wieder hier zu sein und freue mich vor allem immer, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Das ist richtig schön. Ich bin Maria, genau, hat Matthias ja schon gesagt, für alle, die mich nicht kennen. Und ich weiß nicht, aus was für einer Woche ihr so kommt. Meine war ganz schön voll mit Arbeit. Ich weiß nicht, ob jemand von euch vielleicht schon im Urlaub ist oder Schulferien gerade genießt oder Semesterferien. Das waren noch Luxuszeiten. Ich bin im Moment noch Kellnerin. Matthias hat ja schon gesagt, ab September werde ich Jugendreferentin sein. Aber gerade arbeite ich noch in einem italienischen Restaurant und da erlebt man immer ganz schön viele verrückte Sachen. Manchmal ist es echt ganz schön peinlich, wie zum Beispiel, als ich einmal ein Aperitif über eine originale Gucci-Handtasche gekippt habe. Das war echt richtig peinlich. Und manchmal hat man einfach auch nur Gäste, wo man sich kurz fragt, so, was? Und so eine Begegnung hatte ich gestern Abend. Da war eine Dame, die war wirklich richtig nett und also sehr sympathisch. Und die fragte mich, ob wir denn Lambrusco hätten. Das ist so ein spezieller italienischer Wein. Und ich so, ja, natürlich. Und sie so, echt jetzt? Wirklich? Und ich so, ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, wir haben Lambrusco. Ich wollte dann irgendwie nicht unhöflich sein und irgendwie so, glauben Sie mir jetzt nicht oder so fragen. Aber im Endeffekt, weiß nicht, vielleicht war sie einfach überrascht, weil wir es nicht in der Karte stehen haben oder weiß auch nicht, wie ihre Reaktion zustande kam. Aber ich habe mich kurz gewundert, so, okay, warum sollte ich sie jetzt anlügen, ob wir Lambrusco haben oder nicht, wo ist da der Sinn? Aber ja, mich hat diese Reaktion einfach echt überrascht und das war einer so der Momente, wo ich dachte so, okay, es ist schon immer lustig, wenn man mit Menschen arbeitet, da kommen immer interessante Begegnungen zustande. Aber vielleicht war sie auch einfach kurz stutzig, weil wir das so oft erleben, dass Leute uns Versprechen machen, gerade so in der Werbung oder auch in Beziehungen, eigentlich überall in unserem Alltag begegnet uns das, dass Leute sagen so, ja, hier, du bekommst was, ich verspreche dir was, ich mache das, ich halte das ein für dich. Und wie oft erleben wir das, dass wir enttäuscht werden? Also ganz ehrlich, was die Werbung verspricht, das kann man ja sowieso eigentlich meistens vergessen. Menschen, ich habe es oft erlebt, ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich auch, enttäuschen uns. Und dann bleibt immer die Frage, so, wem kann man eigentlich vertrauen? Und gibt es jemanden, der Versprechen wirklich ernst nimmt und sich zu seinem Wort stellt? Und das ist auch so das Thema heute, um was es gehen soll, dieses Trau dich. Da steckt nicht nur eine Aufforderung drin, sondern da geht es auch um Trauen und Vertrauen. Und einer, der seine Versprechen immer hält und immer zu seinem Wort ja, steht, das ist Gott. Das ist keine Überraschung an dieser Stelle, aber es ist so. Und deshalb ist das Thema heute eben Trau dich. Und der Untertitel, den der Papa weggelassen hat, ist Gottes Versprechen vertrauen, weil seine Verheißungen und seine Versprechen wahr sind. Und das ist ein Thema, das mir in letzter Zeit ganz persönlich begegnet ist und mit dem ich oft zu tun hatte und deswegen auch ein Thema, was mich beschäftigt und ja, von dem ich gerne weiter erzählen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema, ob das was ist, was gerade für dich aktuell ist, ob das Versprechen sind, die Gott dir gemacht hat, die vielleicht nicht eingetreten sind oder weiß nicht, vielleicht gibt es andere. Vielleicht sind Versprechen Gottes gar nichts, was so für dich irgendwie eine Bedeutung hat oder so. Meistens sind sie uns ja eher bekannt von so frommen Küchenkalendern oder irgendwelchen schönen Kaffeetässchen, auf denen draufsteht, ja, Gott hält, was er verspricht. Und ist ja auch schön, aber oft sind es einfach auch nur nette Worte oder Postkarten, die man bekommt und man ja, liest sie und denkt, ach ja, schön, ganz nett, danke. Aber, und das ist das, worüber ich heute reden möchte, es ist mehr als nur nette Worte. Gottes Versprechen sind nicht nur fromme Dinge, die wir uns zusagen können oder die auf irgendwelchen Kaffeetassen stehen. Gottes Versprechen haben Kraft und die sind unaufhaltsam. Wenn Gott was sagt, dann passiert das. Und Gott ist treu und er hält, was er sagt. Aber, und das ist auch genau deswegen unsere Aufforderung, trau dich. Wir müssen auch auf diese Versprechen uns verlassen und auch manchmal vielleicht mutig sein und was wagen. Man erlebt es nämlich nur, dass Gott seine Versprechen hält, wenn man sich auch tatsächlich aufmacht und diese Versprechen einlöst und wirklich drauf ja, zugeht und sagt, Gott, du hast versprochen und ich werde dir vertrauen. Ich denke da immer wieder an das Bild von einem Fallschirmspringer. Der wird nicht wissen, ob der Fallschirm aufgeht, wenn er es nicht probiert. Und zum Glück in den meisten Fällen gehen sie auf. Aber er wird es nicht wissen. Die Theorie sagt nichts darüber, wie es in der Praxis ausläuft. Ich kann wissen, dass Gott was verspricht, aber ich werde es nicht erfahren, ich werde es nicht erleben, wenn ich mich nicht aufmache und mich traue, Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die wie die Faust aufs Auge passt, wenn es um dieses Thema geht. Die handelt vom Volk Israel. Volk Israel, Gottes geliebtes, auserwähltes Volk, aber leider ganz schön oft auch Negativbeispiel, weil sie die Dinge immer nicht ganz so elegant gelöst haben oder so gut hinbekommen haben. Und die Geschichte, von der ich heute erzählen möchte, die geht um die Landeinnahme. Gott hatte dem Volk Israel versprochen, ich werde euch ein neues Land schenken. Die waren gerade in Ägypten gewesen, waren versklavt gewesen, die hatten eine harte Zeit hinter sich. Gott hat dort Mose berufen und hat gesagt, du sollst dieses Volk aus Ägypten rausführen, du sollst das Volk Israel aus Ägypten rausführen und du sollst in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Klingt ja schon mal ganz nice. Und dann hat er Mose dieses Volk genommen und das Volk ist jetzt auf dem Weg. Sie sind in der Wüste, mitten in der Wüste. Die Geschichte steht in 4. Mose, Kapitel 13 und 14 und sind auf dem Weg dorthin. Hebräisch heißt dieses 4. Buch Mose auch in den Wüsten. Also ist ganz passend, weil was sie erleben ist, es ist echt eine Wüstenzeit. Der Weg ist richtig anstrengend. Das ist heiß, logisch. Sie haben Durst. Sie haben Hunger. Ihnen ist wahrscheinlich einfach ganz schön langweilig die meiste Zeit. Und sie beschweren sich in einer Tour und sagen, Mose, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum müssen wir jetzt hier so leiden? Warum müssen wir Hunger haben? Warum müssen wir durstig sein? Und sie erleben diese Wüste, diese Wüstenzeit wirklich ganz hautnah. Aber, und das muss man auch sagen, sie erleben auf der anderen Seite genauso Gottes Fürsorge. Und sie erleben, dass er gegenwärtig ist. Er zeigt sich tagsüber in der Wolkensäule, in der Nacht in einer Feuersäule. Wenn sie Hunger haben, gibt er ihnen Manna und Wachteln. Wenn sie Durst haben, gibt er ihnen Wasser. Es steht sogar drin, dass die Kleidung und die Schuhe nicht zerschlissen waren. Gott hat wirklich für sie gesorgt. Und zwar übernatürlich. Ganz schön oft lesen wir von den Wundern, was da passiert in dieser Zeit. Und auch immer im Überfluss. War immer mehr als genug. Also dieses Volk Israel erlebt eigentlich gerade in dieser Wüstenzeit, wie Gott sein Versprechen hält und sagt, ich bin bei euch, ich kümmere mich euch, ich sorge für euch. Und jetzt ist das Volk Israel endlich an dieser Grenze zu diesem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt, wo es ihnen super gut gehen wird, wo sie nicht mehr knechten müssen, wo sie frei sein können. Und sie beschließen, ein paar Kundschafter dort reinzuschicken und sagen, okay, schaut euch das mal an, was erwartet uns, wie sieht die Lage aus in diesem Land. Und manche kennen von euch die Geschichte wahrscheinlich auch, die Kundschafter gehen dort rein und nach 40 Tagen kommen sie zurück und berichten Mose und dem Volk, was sie da gesehen haben. Und ich lese vor aus 4. Mose 13, 27 und 28. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark. Und seine Städte sind groß und gut befestigt. Jetzt fragt sich sofort das Volk in dieser Sekunde, was sollen wir tun? Meine Güte, wir haben dieses Land angeguckt, die Leute sind riesig, die Städte sind wahnsinnig gut gebaut. Wir haben keine Chance. Es ist unmöglich, dass wir in dieses verheißene Land einmarschieren können. Und es sind genau zwei Personen, die an dieser Stelle auf das Versprechen Gottes vertrauen. Das ist zum einen Josua und das ist Kaleb. Aber der Rest des Volkes, die das so miterleben, die überstimmen sie ganz eindeutig. Im Kapitel 14, Verse 1 bis 3 steht, da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien. Und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron und die ganze Menge sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste. Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Allein schon diese Fragen, die sie da stellen, wird es einem schon, also verstehe ich gar nicht, wie sie auf die Idee kommen. Aber es entsteht auf jeden Fall ein Riesentumult. Und sie beschließen, Josua und Kaleb, die zwei, die sagen, nee, mit Gottes Hilfe können wir das schon schaffen, erstmal zu steinigen, aus dem Weg schaffen, weil das kann gar nicht sein. Es ist unmöglich, dass wir als Volk da einmarschieren in dieses Land. Und plötzlich in diesen ganzen Tumult und in diesen Streit und in diese Situation hinein spricht Gott. Und Gott sagt zu Mose, wie lange will mich dieses Volk eigentlich noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht glauben, obwohl ich ihnen so viele Zeichen meiner Macht und Fürsorge gegeben habe? Gott selbst spricht. Das Volk, das gehört hat, gesehen, am eigenen Leib erfahren hat, dass Gott versorgt und dass Gott seine Versprechen hält, stehen plötzlich auf und sagen, wir können da nicht rein, es geht nicht, ist nicht möglich. Und Gott, so klingt das für mich, ist stinksauer, der ist enttäuscht. Es trifft ihn richtig hart, weil das Volk ihm nicht geglaubt hat, weil es nicht auf die Versprechen, an die Versprechen geglaubt hat, die Gott ihm gegeben hat. Und wenn man da weiterliest, dann spricht Gott sogar davon, dass er gleich das ganze Volk auslöschen will. Was soll das? Mit solchen will er eigentlich nichts zu tun haben, die ihm überhaupt nicht vertrauen. Und nur Mose, der dann anfängt, mit Gott zu diskutieren und auf ihn einredet quasi, kann dann Gott umstimmen. Und erinnert ihn daran, dass er doch eigentlich ein barmherziger Gott ist und wie das aussehen würde für die anderen Völker, wenn er jetzt alle auslöschen würde, sein geliebtes, auserwähltes Volk. Und Gott lässt sich erweichen. Aber es werden Konsequenzen daraus folgen. Alle Männer, die Gott nicht geglaubt haben, dürfen nicht in dieses verheißene Land einziehen. Die Gott verachten, ja, müssen 40 Jahre zurück in die Wüste. Für jeden Tag, den sie in dem Land waren, müssen sie ein Jahr zurück in die Wüste. Und da heißt es in 4. Mose 14, 34, dass sie für jeden Tag ein Jahr die Schuld tragen müssen, die sie an Gott begangen haben. Ihr sollt merken, wie es ist, wenn ich mich abwende, sagt Gott. Und das ist ganz schön hart, weil statt dem verheißenen Land, das ja nur so ein Steinstoß, ein Steinwurf entfernt weg war, müssen sie zurück in die Wüste, in diese harte Zeit, in diesen Hunger, in diesen Durst, den sie ja nie hatten, aber den sie empfunden haben. Und sind nur ganz knapp größerer Strafe eigentlich entgangen. Und ich finde diese Geschichte deswegen so spannend, weil die zwei ganz zentrale Dinge uns lehrt. Also zum einen, auf der einen Seite, finde ich, zeigt die Geschichte, und deswegen wähle ich auch immer gerne Geschichten aus dem Alten Testament, was über Gottes Charakter. Es zeigt was über Gott selbst oder es lehrt uns was über Gott. Es ist Gottes Größe, Gottes Fähigkeit zu sein, Versprechen zu stehen. Und auf der anderen Seite haben wir da die Menschen. Und in dieser Geschichte ist es eher die Schwäche des Menschen, die Unfähigkeit des Menschen, Gott wirklich zu vertrauen. Weil Gott hat versprochen und er hat ganz klar auch dem Volk gezeigt, dass er zu ihnen steht und dass er sein Wort hält. Er hat sie aus Ägypten gerettet, er hat sie versorgt, er hat sie mit sichtbaren Zeichen seiner Gegenwart ja, beschenkt oder ihnen bewiesen, dass er da ist. Und ich weiß nicht, wie dieses Volk eigentlich leugnen kann, dass Gott nicht da ist oder nicht für sie wäre an dieser Stelle. Sie können gar nicht da eigentlich vorbei an seiner Existenz. Sie können nicht an der Realität Gottes vorbei, weil sie das ganz hautnah erlebt haben. Und genau darüber ist Gott auch so enttäuscht, glaube ich. Und das nimmt er nicht auf die leichte Schulter und sagt so, ja, okay, gut, ist jetzt mal passiert, das Volk Israel, naja, die machen halt manchmal ihr Ding, sondern der ist wirklich richtig, ja, enttäuscht. Das ist für ihn hart, das ist für ihn wirklich schwer zu tragen, dass das Volk ihm nicht glaubt. Und er verliert nahezu die Geduld mit ihnen. Das wird noch öfter vorkommen, aber zum Glück ist Gott treu und gnädig und lässt deswegen nochmal ja, das Volk ziehen. Was wir über Gottes Charakter lernen oder über Gott an dieser Stelle ist, dass er es ernst meint. Das ist für ihn wichtig, dass die Menschen, dass das Volk Israel ihm vertrauen, dass ihm geglaubt wird. Und ja, ich kann es nicht anders sagen, als er ist enttäuscht, wenn es nicht so ist. Und auf der anderen Seite eben, auf der einen Seite haben wir Gott und seine Größe, haben wir ja den Mensch und seine Schwäche. Da ist in dieser Geschichte das rebellische Volk Israel als Beispiel. Und sie tun das, was ich glaube, den Menschen ausmacht. Sie drehen sich um sich selbst. Sie überlegen nur, was? Wie sollen wir das jetzt schaffen? Wie soll ich da reingehen und irgendeinen Riesen bekämpfen? Wie soll ich eine Stadt einnehmen, die fest gebaut ist? Wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Das können wir nicht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Sie drehen sich nur um sich selbst. Sie drehen sich um die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sie selbst bei sich sehen. Und das kommt mir auch sehr bekannt vor. Es ist, wie gesagt, wahrscheinlich einfach nur sehr menschlich, dass sie ja, ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Fähigkeiten sehen. Vielleicht manchmal auch die Interessen oder Nöte oder Wünsche, die der Mensch so hat. Und das ist oftmals so viel größer als das, was Gott zuspricht. Und vielleicht ist es bei Ihnen auch ein Stück weit Bequemlichkeit. Wenn es auch möglich ist, hier einfach nur abzuwarten, dann warte ich lieber, anstatt da jetzt reinzugehen und zu kämpfen und irgendwas aktiv zu machen. Vielleicht ist es auch Bequemlichkeit, die Gefahr, dass das irgendwie ungemütlich werden könnte, da die neue Situation. Und das heißt ja nicht, dass die Bedürfnisse und die Sorgen der Menschen oder des Volkes irgendwie unwichtig wären. Die sind ja auch berechtigt oftmals. Aber stehen überhaupt nicht im Verhältnis zur Größe Gottes. Wenn man überlegt, und das kann man gar nicht jetzt wirklich zeigen, aber wenn Gott riesig ist, ja, seine Größe und Fähigkeit, Dinge zu tun, unendlich ist, und der Mensch vielleicht so im Verhältnis, warum ist die Sorge des Menschen plötzlich so viel größer als Gott? Warum ist die Angst des Volkes Israel so viel größer als Gottes Versprechen? Es ist menschlich. Es ist wahrscheinlich was, ja, was nicht unbedingt jetzt in der Situation geändert werden konnte. Aber Gottes Fähigkeit, seine Versprechen einzulösen, ist viel größer als die Unfähigkeit des Menschen, daran zu glauben oder Gott zu vertrauen. Und dafür hat Gott quasi eigentlich auch eine Lösung gefunden. Wenn wir nämlich so durch die Bibel schauen, merken wir, dass Gott immer seine Versprechen gehalten hat. Also es zieht sich von Anfang bis zum Ende durch. Und ich meine, gut, das Ende kommt noch, aber was wir bis jetzt so sehen oder schon erlebt haben. Es ist durch Gottes Charakter selbst bestimmt, dass er nicht lügen kann. Sagt er selber, ich kann nicht lügen und er kann sich nicht ändern. Wenn er also einmal was zugesagt hat, dann gilt das für alle Zeit. Gott hat ganz am Anfang, als die Sünde in die Welt kam, als Adam und Eva damals im Garten Eden, den Apfel und so weiter, ihr kennt die Geschichte, hat Gott gesagt, und ich werde jemand schicken, der dieses Problem der Sünde lösen wird. Können wir in 1. Mose 3, Vers 15 lesen. Und das hat er getan. Als Jesus geboren ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er auferstanden ist, wurde die Sünde besiegt, wurde Satan besiegt. Und das, was die Menschen ja, damals verkehrt gemacht haben, hat er bereinigt. Gottes Versprechen hat er gehalten. Die Propheten haben ganz oft angekündigt, dass ein Messias kommen wird, einer, der ja, retten wird, der die Schuld auf sich nehmen wird, der leiden wird. Und Jesus selbst, als er kommt, macht viele Versprechen. Ein paar schauen wir uns später noch an. Aber eins, und das ist, glaube ich, mit das größte Versprechen, wenn es jetzt um dieses Thema geht, ist, Jesus sagt, wenn ich gehe, kommt dafür der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist nämlich Gott selbst, der in den Menschen lebt. Es ist Gott selbst, der den Mensch lebendig macht. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Willen des Vaters zu zeigen. Er ist Unterstützer, der Heilige Geist ist Helfer, der ist ein Tröster. Und ganz besonders hat er eine Aufgabe, nämlich an die Lehren und an das, was Jesus gesagt hat, zu erinnern. Also faktisch gesehen daran, was Gott versprochen hat. Der Heilige Geist, der Gott, der in den Menschen lebt, erinnert sie daran, was Gott versprochen hat. Also ist der Heilige Geist auch einer, der hilft zu glauben und er hilft zu vertrauen und er hilft, bildlich gesprochen, diesen Fallschirmsprung zu wagen, von dem wir es am Anfang hatten. Und der Heilige Geist ist dabei auch viel verlässlicher als irgendwie jede Postkarte oder Küchenkalender oder Kaffeetasse, die wir vielleicht sonst so haben. Da liest man so oft drüber und dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, was da drauf steht. Der Heilige Geist macht es lebendig, macht Gottes Wort, macht Gottes Verheißung in unserem Leben, in unserem Herz lebendig. Und was daran ganz besonders ist und was ich so ermutigend finde, ist, dass nämlich diese menschliche Schwäche, Gott nicht zu vertrauen zu können vielleicht, einfach direkt durch Gottes Größe in uns, in unserem Leben ersetzt wird. Es wird abgelöst. Da, wo unsere menschliche Veranlagung zur Schwäche ist in uns, zieht plötzlich Gott selbst in uns ein. Gott selbst, der Versprechen hält. Gott selbst, der zu seinem Wort steht. Und das heißt aber auch Aufgabe an jeden, der den Heiligen Geist in sich trägt, diesen auch immer wieder reden zu lassen und auf seine Stimme zu hören und zu sagen, okay, wo hat Gott was versprochen und wo muss ich vielleicht auch mich dran erinnern? Und wo ist es vielleicht auch mal dran, mich zu trauen und neue Schritte mit Gott zu wagen? So habe ich das zum Beispiel jetzt auch eben erlebt in den letzten Monaten, dass Gott wirklich zu seinem Versprechen steht ich weiß nicht, ich habe Anfang des Jahres, habe ich so ganz oft irgendwie so Spruchkärtchen bekommen, von dem wir es vorhin schon hatten, wo drauf steht so, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird es wohl machen. Und ich habe mir immer gedacht, so, ja, natürlich mache ich, klar, kein Problem. Ich befehle mal Gott eben alles an, natürlich. Und ich habe schon Gott vertraut, dass er mich führt und leitet. Also ich habe ja, manche wissen das ja, eine Weile war ich ja Missionarin und dann war ich jetzt in Deutschland 2 Jahre und habe gedacht, ich würde gerne wieder zurück in die Mission und habe irgendwie gesucht und mich hier und da beworben und irgendwie hat sich da alles nichts ergeben. Und habe irgendwann schon gedacht, so, hat Gott mich jetzt vergessen? Muss ich jetzt für immer Kellnerin bleiben? Ist auch schön, aber war jetzt nicht das, was ich geplant hatte für mein Leben. Was ist da los? Und bis zu dem Moment, wo Gott dann irgendwie so völlig klitzeklar Türen geöffnet hat und ich jetzt eben Jugendreferentin werde, womit ich nicht gerechnet hatte, aber es Gott einfach ganz offensichtlich irgendwie vorbereitet hat. Und im Nachhinein merke ich, das hat sich gelohnt zu vertrauen und nicht irgendwie selbst irgendwas einfach anzufangen, sondern zu warten, bis Gott wirklich seinen Weg mit mir geht. Und was ich einfach machen möchte heute, ist irgendwie diesen Blick weg von unserer eigenen Schwäche oder von unserer, ja, von unserem kleinen Glauben einfach zurück auf Gottes Größe zu richten. Irgendwo habe ich mal gehört, dass es in der Bibel 365 Verheißungen geben soll, eine für jedes Jahr. Ich habe es nicht geprüft, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn das so ist, dann ist es einfach schon ein großer Beweis dafür, dass Gott wirklich, ja, es gut mit uns meint und dass seine Versprechen zahlreich sind, ja, dass sie jede unserer Lebensbereiche eigentlich betreffen. Für mich war das jetzt die neue Orientierungsphase, was den Job angeht. Vielleicht stehst du an einer ganz anderen Stelle im Leben, vielleicht hast du ganz andere Fragen und Herausforderungen. Und ich möchte einfach zwei Verheißungen Gottes jetzt so ans Ende dieser Predigt stellen, vielleicht um den Heiligen Geist ein bisschen die Aufgabe des Erinnerns abzunehmen heute Morgen. Aber einfach auch nur, weil ich glaube, dass das ganz wichtige Verheißungen sind, die Gott uns gegeben hat. Die eine steht in Matthäus 7, Vers 7, kennt ihr wahrscheinlich auch. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Die Verheißung, die dahinter steht, ist, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wie wir jetzt durch diese Geschichte auch gelernt haben, wenn Gott was verspricht, dann hält er es auch. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und wenn man es mit der Geschichte liest, ist er eigentlich sogar enttäuscht, wenn wir es nicht tun. Das heißt einfach, vielleicht darf es eine Erinnerung sein, Dinge, die du lange im Gebet bewegt hast, vielleicht mit neuem Glauben anzupacken und zu sagen, Gott, du hast versprochen und darauf stelle ich mich und warte, dass du auch das einlöst. Eine andere Verheißung, da habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, steht in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Sünde ist was uns alle betrifft. Kommen wir nicht drum rum. Jeder braucht Vergebung von Gott. Aber durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Gott versprochen, deine Schuld ist vergeben. Du musst es einfach nur um Vergebung bitten und dann ist sie vergeben. Und das ist ein Versprechen, das er genauso hält für alle Zeit, eine Verheißung, auf die wir uns stellen können. Und auch das ist so eine kleine Ermutigung heute. Halt dich daran fest. Wenn irgendwas in deinem Leben ist, was dich plagt oder wo du Sünde oder Schuld auf dir hast, dann lass es dir vergeben. Für Gott ist nichts zu groß, nichts zu klein, nichts, was er nicht vergeben kann. Ein Versprechen, das gilt für immer. Die Predigt sollte einfach ja, so eine Erinnerung sein für mich selbst und für euch, dass wir das Verhältnis im Blick behalten. Wie groß ist eigentlich Gott und wo stehe ich im Verhältnis zu ihm? Und ich finde es ein guter Grund, seine Größe zu feiern und einfach auch dankbar zu sein, was es für ein Privileg ist, so einen fürsorglichen und liebenden Gott an unserer Seite zu haben, der sagt, ich kümmere mich und ich will, dass es dir gut geht, ich will, dass dein Leben gelingt. Und das ist mein Wunsch, dass wir immer wieder mutig sind und uns trauen, wirklich da einfach auch Gott ja, zu vertrauen, uns auf ihn zu verlassen und das in Anspruch zu nehmen, was er uns versprochen hat. Ich würde einfach gerne einen Moment der Stille lassen jetzt so, dass jeder ja, kurz die Gelegenheit haben kann, vielleicht den Heiligen Geist sprechen zu lassen, wo vielleicht Versprechen sind, die Gott gegeben hat, auf dessen Erfüllung er wartet oder vielleicht auch einfach Gottes Größe zu feiern, ein kleines Dankgebet zu sprechen was euch gerade auf dem Herzen liegt, und ich schließe dann noch mit einem Gebet ab. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein so großer Gott bist, der fähig ist, alle seine Versprechen und seine Worte einzuhalten. Ich danke dir, dass dir nichts unmöglich ist. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns hilft, zu vertrauen und zu glauben. Und ich bete, dass du uns mutig machst, in Situationen, in denen wir nur auf uns selber schauen, unseren Blick wieder auf dich zu richten. Herr, ich bete, dass du an solchen Grenzsituationen, wie es das Volk Israel erlebt hat, dass wir uns anders entscheiden und auf dich blicken und nicht auf uns selbst. Mach uns mutig, Herr, mach uns gewiss, dass du treu bist und dass du gut bist. Und ich danke dir auch dafür, dass du es eben bist. Amen.